Ja, das ist richtig. Also ich bin sogenannte Diözesaneremitin. Das bedeutet, ich bin nach katholischem Kirchenrecht von der Kirche anerkannt als Eremitin.
Ich frage einfach direkt, wie kommt man dazu, Eremitin zu werden?
Also das ist natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich bin so als sogenannter Taufscheinchrist aufgewachsen, als evangelisch-lutherischer. Mit 14 nach der Kommunion, nach der Konfirmation war dann sozusagen Schluss. Dann hat mich das Ganze nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Ich bin dann wie ein ganz normaler Single, habe verschiedene Jobs gehabt, bin sehr viel im Ausland gewesen, habe eine Menge Geld verdient, aber irgendwie war das immer nicht so genug. Und da ich ein bisschen ein Abenteuertyp bin, bin ich dann also nach einiger Zeit nach Südamerika gegangen. Ich habe dort also mit einem Freund eine riesen Büffelfarm aufgebaut. Und innerhalb dieser Zeit habe ich etwas gelesen und innerhalb dieses Lesens, ein christliches Buch, ist innerlich etwas passiert. Also es war nur ein ganz kurzer Moment, aber es war auf jeden Fall sozusagen eine Kehrtwendung, dass mir klar wurde, das, was ich will, das ist nicht Geld, nicht Beziehung, nicht sonst was, sondern das ist eigentlich Gott. Und damit begann so ein ganz langer Prozess, bis dann irgendwann am Ende ich wusste, ich habe eine Berufung als Eremitin und habe dann angefangen, das zu leben.
Frau Lehnen, jetzt muss ich Sie ganz kurz noch einmal vorstellen. Ich habe gehört, dass wir beim Stream technisch ein Problem hatten und der ganze, kurz der Anfang weg war.
Ah
Ich habe
ja.
hier mit in der Leitung Frau Anna Lehnen. Frau Anna Lehnen.
Maria Anna. Maria Anna ist immer wichtig,
Maria.
zusammen.
Maria Anna Lehnen.
Genau.
Sie sind Einzieherin in einer Klause nördlich von Osnabrück.
Ja, genau.
Und wir haben das, haben Sie im Hintergrund den Stream offen, weil ich höre gerade jetzt ein Echo von
Also
Ihnen.
ich weiß nur, dass ich ein paar Mal rausgeschmissen worden bin beim
Okay.
Einwählen. Habe es dann immer wieder versucht und
Okay.
höre
Aber
im
jetzt ist,
Moment nur
glaube
ihre Stimme.
ich, gut. Jetzt höre ich auch gerade nur Ihre Stimme. Das Echo ist wieder draußen. Und wir haben gerade angefangen, von Ihrer Zeit in Lateinamerika zu reden. Und wo sie eine Büffelfarm hatten, was ja auch keine gewöhnliche Aktivität ist. Ich nehme mal an, das macht man auch nicht in 3 Wochen in Südamerika.
Nein, nein, wir haben also ein gutes Jahr dort gelebt. Eigentlich wollten wir noch länger da bleiben. Also wir haben die nicht gehabt, sondern wir haben da sozusagen bei einem Deutschen, der dort
Ja.
schon seit Jahren lebt, da haben wir gearbeitet. Und aber wie das da unten so ist, man hat ja keine Verträge, so wie hier, keine Arbeitsverträge, keine Arbeitslosenversicherung, all das Ding, was wir so hier in Deutschland als Absicherung haben, das gibt es dann nicht. Und als dann plötzlich eine Krise kam, also einer der Chefs hatte einen Herzinfarkt und das Geld ging weg und so weiter. Da war für uns nichts mehr da und wir mussten ganz schnell wieder nach Deutschland zurück.
Okay. Und Sie hatten aber in Lateinamerika, wenn ich das richtig aus einem Interview von Ihnen gelesen habe, auch eine innere tiefe Erfahrung, die Sie da
Ja.
auf einen anderen Weg gebracht hat.
Ja, also das war, wie, was ich vorhin schon versuchte zu sagen, das war beim Lesen eines christlichen Buches, wo eigentlich ein Satz gewesen ist, nämlich Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment ist innerlich sozusagen etwas, ja, geplatzt oder eine Mauer eingebrochen. Also es gibt so verschiedene Bilder, die das aber immer nur sehr unvollkommen beschreiben. Aber es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und ich wusste ganz genau, das ist jetzt mein Weg, alles andere ist zweitrangig. Und das war sozusagen der Startpunkt dafür, dass ich angefangen habe, mich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen, mit Gott zu beschäftigen. Und am Ende stand dann eben die Entscheidung, ich habe eine Berufung als Eremitin und das muss ich jetzt leben. Und das versuche ich jetzt seit 22 Jahren.
Davor waren Sie ja auch eine Zeit lang in einem katholischen Kloster, wenn ich das
Das war so sozusagen, so nach so einer Erfahrung ist man ja erstmal ziemlich hilflos. Was mache ich damit? Wie lebe ich damit? Was mache ich denn überhaupt? Und ich bin erstmal katholisch geworden, weil ich diese Kirche in Lateinamerika kennengelernt habe, die
Okay.
sich schon sehr unterscheidet von der deutschen, von der Temperament und von der Emotionalität her.
Ja.
Und dann innerhalb dieser Kirche dann geguckt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Und dann bin ich erst im Kloster gewesen, bei einer sehr guten Gemeinschaft, bei Klarissen, wo ich sehr viel gelernt habe, wo ich aber auch merkte, nee, das ist es nicht ganz. Und dann wieder rausgegangen bin und dann gewusst habe, so, und das ist jetzt der Weg und das versuche ich jetzt, als Einsiedlerin zu leben.
Jetzt stelle ich natürlich die Frage, die Sie wahrscheinlich schon öfters gehört haben. Warum Einsiedler? Was ist das, was als, ich meine, das Wort Eremit oder Einsiedler hat natürlich eine gewisse Magie.
ja.
Das hat auch, da sind viele Klischees damit verbunden. Ich glaube, es wird kaum einen geben, der nicht, wenn das Wort klingt, nicht sofort Assoziationen dazu hat. Die meisten, nehme ich mal, werden nicht unbedingt zutreffen. Wie kam das, dass Sie dachten, Ihr Weg ist, Eremitin zu werden?
Wir haben sozusagen mit meiner Novizmeisterin, mit der ich sehr, sehr dankbar bin für ihre Mühe noch, wir haben ja bis heute Kontakt, dann ist das so ein Ausschlussverfahren gewesen. Also ich habe sehr intensiv versucht nachzuspüren, was soll ich denn? Und dann kamen halt eben Punkte wie ein Leben des Gebetes und der Kontemplation, also nicht der Aktion, sondern Gebet und Kontemplation, in Schweigen und in Zurückgezogenheit. Das bedeutet nicht Isolation und auch kein Schweigegelübde, sondern das hat Priorität. Dann aber auch, mir sind Franziskus und Clara sehr wichtig, zwei Heilige in unserer Kirche, die ja, also zumindest Franziskus von Assisi ist sehr bekannt, mit Naturverbundenheit, mit intensiven Spüren der Schöpfung. Und das kam immer wieder dabei, mit der Möglichkeit, es weiterzugeben, was mir persönlich geschenkt worden ist. Mhm. Und diese Punkte blieben zum Schluss über, diese vier Punkte. Und dann sagte meine Novizenmeisterin, ja, dann musst du Einsiedlerin werden. Und okay. Das war so Klick, das war so der letzte Klick, wo ich wusste, genau, das ist mein Weg. Wobei, das muss ich immer dabei sagen, ich hatte keine Ahnung, wie das gehen soll im 20. Jahrhundert.
Ja,
ich hatte genau die gleichen Klischees wie alle, ne?
Sie haben hier eine Klausel, die Klausel, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, die hat, was ist den Namen?
Klausel St. Anna.
St. Anna, gab es diese Klausel schon zuvor oder ist das eine Klausel, die jetzt mit Ihnen entstanden ist?
Nein, die ist sozusagen mit mir entstanden, das ist ein uraltes Bauernhaus. Ich habe vorher in einer Baracke gewohnt, 9 Jahre. Das war sozusagen die erste Zeit. Die ersten Jahre waren dann aber auch sehr hart, weil da war kein fließend Wasser und das war nicht gedämmt. Also im Winter war es immer rattenkalt. Mhm. Aber da musste ich irgendwann raus, weil das Ding auch so kurz vorm Zusammenfallen war. Dann haben wir dieses Haus, also ich und Freunde, wir haben das Haus hier gefunden und haben den Vermieter davon überzeugen können, mich hier einziehen zu lassen, haben es dann aber wirklich über ein Jahr intensiv renovieren müssen, weil das sehr kaputt war.
Ja.
Und daraus ist dann die Klausel St. Anna entstanden.
Schildern Sie doch kurz Ihren Tagesablauf. Die Klischees werden ja bekannt sein. Sie haben sie auch in manchen Interviews geschildert, vom im Sarg schlafen bis in der Kutte und ähnliches. Wie sieht der Tag aus?
Also in der Regel beginnt er so im Winter zumindest so 6:00. Dann ist das Erste, was ich mache, ich gehe morgens stehe auf und gehe in meine Kapelle. Ich habe eine kleine Kapelle, die der Bischof von Osnabrück eingeweiht hat. Dann gibt es so ein kurzes Morgengebet, einfach so, um den Tag richtig einzustielen. Mhm. Ne, das ist die Priorität und damit fange ich an. Dann gibt es erstmal großen Kaffee. Und ich muss diverse Tiere dann füttern, also meine beiden Katzen sind, die machen dann schon Theater und wollen Frühstück. Die Ziegen draußen müssen Futter haben und so. Und dann gehe ich in die Kapelle wieder, dann gibt es verschiedene Gebete, dann lese ich in der Bibel, habe eine Form von Meditation, bin einfach still und versuche in Ruhe den Tag sozusagen zu beginnen. Danach gibt es noch einen Kaffee und dann geht es mit der Arbeit los. Aktuell schreiben oder auch mal Kerzen machen, je nachdem, was dran ist. Mittags ist immer wieder so ein Schnitt. Das heißt, eine 10 Minuten, Viertelstunde Pause in der Kapelle, überlegen, wie war der Tag, was war wichtig oder nicht. Ist jemand vorbeigekommen mit einem Anliegen? Hat jemand sich per Mail gemeldet mit einer Bitte oder so? Und dann gibt's ein kurzes Mittagessen, bin ich so die große Köchin. Und danach ist wieder Arbeitszeit. Dann ist so gegen 3, wenn nicht jemand zum Gespräch kommt, also ich habe auch Menschen, die ich begleite, die dann zum Gespräch vorbeikommen, dann um 4:30, 5 oder jetzt etwas später, wenn es jetzt Sommer wird, dann muss ich die Tiere nochmal alle füttern. Dann ist wieder eine Zeit in der Kapelle, in Ruhe. Dann gibt's die Vesper, also es ist ein Gebet aus dem Stundenbuch, mit Meditation, mit Ruhe, überlegen, war was, wofür muss ich danken, wo muss ich dran denken oder vielleicht habe ich auch ein Problem, je nachdem. Ja, und dann gibt's ein langes und intensives Abendessen. Das ist dann so der Punkt, wo am Tag der Akku einfach leer ist. Und anschließend muss ich dann noch arbeiten. Also in der Regel bis 9:30, 10:00, wenn ganz viel Druck ist mit Manuskripten oder mit jetzt im Moment mit Osterkerzen. Ja, und um 11 versuche ich ins Bett zu gehen und am anderen Tag geht's genauso weiter.
Okay. Jetzt ist Ihr Lebensentwurf, würde ich sagen, natürlich auch in einem gewissen Kontrast zu der Realität des 21. Jahrhunderts. Und
starker Kontrast, würde ich sagen.
Ich nehme an, das ist auch Teil dessen, was Sie an diesem Leben zieht. Was füllt Ihren Tag aus? Wenn Sie in Ihrem Tag sind, von der Kapelle über den Kaffee, über Ihre Tiere, das Mittagessen, die Gespräche, die Vespa, die Reflexion. Ich frage einfach so, wo verbringen Sie den Tag?
Also zunächst einmal natürlich hier, körperlich, ne, also geografisch versuche ich nach Möglichkeit wirklich jeden Tag hier zu sein. Allerdings muss ich natürlich auch einkaufen oder ich muss ab und zu in die Messe, in den Gottesdienst, ab und zu muss ich auch zum Arzt oder was besorgen. Dann muss ich weg, obwohl ich das nicht gerne tue. Aber innerlich ist es ein Versuch, sozusagen immer auf dieser Spur, auf dieser Straße, auf dieser Leitlinie, wie auch immer man das nennen will, zu Gott zu sein. Und da man natürlich auch als Eremitin abgelenkt ist, das bleibt nicht aus, da ich ein Mensch bin und kein Engel, brauche ich immer einen über den Tag hinweg, nicht nur die Gebete in der Kapelle, sondern ich versuche mit dem Ruminatio, das ist eine Form des Gebetes, auf dieser Spur immer zu bleiben. Das heißt, mein Körper, Seele und Geist wirklich alles komplett auf diesen Punkt, nämlich auf Gott hin ausgerichtet zu haben. Und Ruminatio heißt Wiederkäuen. Das ist so eine Form, die mir meine Ziegen zeigen. Das heißt, ich versuche ein Schriftwort immer wieder im Korb, im Herzen zu bewegen und das hält mich sozusagen auf dieser Spur.
Das heißt, das ist ein Wort, das Sie innerlich still oder murmelnd heißen.
Also ich spreche es einfach innerlich, nicht laut, sondern einfach im Herzen oder im Geist.
Was heißt das, auf der Spur Gottes sein?
Dass alles, worum sich mein Leben dreht, dass er der erste und wichtigste Mittelpunkt, das Zentrum, eben das Ein und Alles ist. Und alles ist dem nachgeordnet.
Und ich meine, die Klischees gehen natürlich auch weiter. Die Klischees gehen in die Richtung von tiefen spirituellen Erfahrungen, von Erfahrungen, die lichthafte Erfahrungen sind, die Erfahrungen. Wenn Sie sagen, Sie sind da innerlich auf der Spur Gottes, das nehme ich mal an, dass Sie hier einfach auch in innerlichen Räumen sind. Ich nehme auch an, dass das einfach mit dem Wort Gottes, also mit der Bibel zu tun hat, mit der Überlieferung, wie sie in der katholischen Kirche einfach durch die Bibel, aber auch durch die Tradition von Heiligen. Sie haben ja Franziskus und Clara hier genannt. Das sind ja zwei herausragende Gestalten katholischer, christlicher Spiritualität. Es wird wahrscheinlich auch viele oder zumindest einige gehen, die in den 70er oder 80er Jahren diesen Franziskus-Film gesehen haben, der einmal auch ein großer Kinohit war, von dem italienischen Regisseur, ich weiß gar nicht mehr.
Von Ciccarelli war der, ja.
Ganz genau, der ja etwas auch, glaube ich, von dieser franziskanischen Spiritualität, auch mit dem Bezug zur Natur, aber auch mit diesem inneren Dialog mit Gott vermittelt. Ich nehme mal an, dass das zumindest eine Inspirationsquelle ist Ihres Lebens.
Ja, also Franziskus und auch das, was er gelebt hat, das, was er gesagt hat, es gibt ja sehr viele Überlieferungen von ihm, Geschichten, Legenden und so weiter, die sind schon ein sehr wichtiger und sehr guter Impuls. Nur muss man natürlich immer schauen, zu welchem Zeitpunkt er gelebt hat. Mhm. Nicht? Und ich muss es übertragen. Aber für mich ist die Schöpfung und Bewahrung der Schöpfung und das Anerkennen, dass die Schöpfung ein Recht dazu hat, zu sein und nicht von uns ausgebeutet zu werden, das sind so Punkte, die ich versuche auch hier, soweit wie ich das kann, zu berücksichtigen und umzusetzen in meinem Leben. Und Schöpfung ist wirklich Spur Gottes. Also wenn ich hier sitze und ich höre hier ja so gut wie nichts, außer Wind, außer ein paar Vögel, meine Ziegen vielleicht, die meckern, oder jetzt gerade die Frühlingsgefühle meiner Katzen, die hier rumtoben, dann spürt man, dass das etwas ist, was zu uns gehört, was nicht sozusagen auch zufällig da ist, untergeordnet, sondern dass es auch eine Form von Gleichrangigkeit gibt. Und das ist etwas sehr, sehr Kostbares, was ich hier, wo nichts anderes ist als Natur, natürlich noch mal stärker spüren kann, als wenn ich in der Großstadt wäre. Ne?
Also wenn Sie jetzt von der Gleichrangigkeit sprechen, sprechen Sie von der Gleichrangigkeit der Natur.
Ja, sie ist genau wie wir Geschöpf. Mhm. Und sie hat ein Recht. Es ist nicht etwas, was wir bedingungslos, ohne nachzudenken, verbrauchen und ausnutzen dürfen, sondern die Schöpfung hat in sich ein Recht, dass sie da ist und dass sie auch von uns bewahrt werden muss.
Würden Sie sagen, dass Sie in Ihrer Lebensweise eine geistige Haltung kultivieren, die normalerweise einfach durch die Ablenkungen dessen, durch die Geschäftigkeit, gar nichts Schlimmes, in dem sehr schwierig zu halten ist, dass einfach, wenn man diese Ablenkungen außen vor lässt, und ich nehme mal an, dass das einer der Grundgedanken des Eremitendaseins sind, Ablenkungen jetzt im katholischen Kontext einfach auch Ablenkungen von Gott, einfach außen vor zu lassen, damit diese Dimension, die sonst durch all das zugedeckt wird, sein kann. Und zwar sein kann in einer Art und Weise, dass sie auch Luft zum Atmen hat, dass sie im eigenen Bewusstsein einen Lebensraum hat, dass sie einfach, ich würde es auch so formulieren, in der menschlichen Seele einfach einen Raum hat, in der sie hier anwesend sein kann.
Ja, und nicht nur, also wir werden ja nicht nur zugedeckt mit so vielen Dingen, die unsere Welt eben hervorbringt, sondern wir werden auch zugemüllt. Es gibt so viele Dinge, die wir uns sozusagen ranziehen oder die uns aufgedrückt werden, die uns eigentlich von dem, was erfülltes menschliches Dasein bedeutet und wozu das dazu führen kann, davon werden wir wirklich abgelenkt und weggezogen, und das ist wie ein starker Sog. wenn ich lebe sehr einfach. Ich habe keine tollen Klamotten, ich habe kein Auto, kein Fernsehen, ich habe nie genug Geld, ich komme immer gerade so hin. Also Luxus und so gibt es in der Einsiedelei sowieso nicht. Und dann spüret man, dass die Dinge, die mir wirklich gut tun, also nicht nur um so ein bisschen Spaß bringen oder mal ein nettes Gefühl im Bauch oder einen tollen Wein oder solche Dinge, sondern die mir wirklich im tiefsten gut tun, die gut für mich sind, die mir auch eine ganz tiefe Freude und einen Frieden bringen, dass die nichts mit Konsum, mit Geld und Macht und Ruhm zu tun haben, sondern mit ganz, ganz anderen Dingen. Aber das kriege ich nur, das wird nur klar, und das kann ich nur spüren, wenn ich mich mal in eine Situation begebe, die auch länger andauert, wo all diese Ablenkungen nicht sind. Denn die sind so stark, diese Ablenkungen. Und die meisten Leute können einfach gar nichts dagegen tun, weil sie in dieser Tretmühle drin sind. Deswegen muss man ab und zu mal raus. Und dann spürt man diese andere Spur.
Sie haben ein starkes Wort verwendet. Sie haben ja gesagt, es ist nicht nur zugedeckt, nicht nur verdeckt, es ist zugemüllt.
Ja.
Da steckt natürlich auch eine starke Wertehaltung dahinter, aber auch eine starke Wahrnehmung, dass das, was normalerweise unser Bewusstsein erfüllt, nur dass es unser Bewusstsein verstopft, sondern dass es, um in ihrer Wortwahl zu bleiben, dass es unser Bewusstsein zumüllt. Ja. Das heißt, dass es hier eigentlich etwas, wo Sie sagen, das ist das, was, mir sind jetzt Ihre Worte gar nicht mehr so bewusst, aber das, wo Sie eigentlich einen inneren Wert wahrnehmen, dass das eigentlich überall dort ist, wo man normalerweise mit unserer Ausrichtung überhaupt nicht suchen möchte. Also all das, was ganz die trivialen Dinge einfach von Unterhaltung, von einem Glas Wein, von all das, wo man sich ein gutes Leben erwartet, wo sie sagen, wenn ich das außen vor lasse, ich würde auch so formulieren, wenn ich mich dessen enthalte, dann kommt etwas zum Vorschein, das hat einen größeren Wert. Sie klingen ja nicht wie jemand, der sich hier durch den Tag quält, sondern es klingt,
nein, es klingt ganz ja so, nicht.
Dass Sie hier in einem sehr tiefen Sinn auch Ihr Glück gefunden haben.
Ich bin völlig zufrieden. Ich bin wirklich völlig zufrieden. Ich habe natürlich Probleme, ich habe Sorgen. Ab und zu tut mir auch mal was weh. Ich bin dieses Jahr 60, das merkt man auch inzwischen. Aber ich bin so grundsätzlich bin ich zutiefst zufrieden und ich möchte auf keinen Fall anders leben. Das heißt aber nicht, dass die Dinge, auf die ich jetzt ganz bewusst verzichte, dass die schlecht sind. Ein Glas Wein oder auch mal eine tolle Klamotten oder ein schickes Auto. All diese Dinge sind ja in sich nicht schlecht. Nur, wenn wir sie an erste Stelle setzen, wenn wir zulassen, dass wir uns über sie definieren, wenn wir zulassen, dass sie uns bestimmen und die sozusagen die Sehnsucht, die Sucht, die wir haben nach etwas, dass wir damit diese Sehnsucht befriedigen, dann wird's schräg. Und dann müllen wir uns damit zu und verlieren den Zugang eigentlich zu den tiefen Schichten, in denen uns eigentlich in jedem Menschen schon geschenkt ist. Nur wir müssen da hinkommen. Und das ist das Problem heute, dass die Menschen Dinge an die erste Stelle setzen, die da nicht hingehören.
Sie haben ja auch mal gesagt, Sie machen das nicht für sich, Sie machen das für die Welt.
Ja, also ich lebe nicht für mich allein, sondern ich lebe für alle Menschen. Selbst wenn ich sie nie sehen werde oder kennenlernen werde, noch nicht mal, wenn ich von ihnen weiß. Das ist mir ganz wichtig.
Wie soll man sich das vorstellen? Ich sag mal ein bisschen provokant, wenn niemand von ihnen weiß, was hat man denn von ihnen? Wenn jemand sozusagen Gutes für die Welt tut, Hausnummer in der Flüchtlingskrise einfach sich engagiert, das versteht man. Aber wenn jemand sich in einer Klause zurückzieht, den ganzen Tag niemand sieht, mit sich, seiner Kapelle, Gott ist, ja, was machen Sie denn für die Welt?
Ja, ich glaube, das ist eines der größten Schwierigkeiten dieses Lebens, was ich führe, zu verstehen. Und ich denke, man kann vielleicht versuchen, wenn man seinen Blick etwas ändert und davon ausgeht, dass alle Menschen, also nicht nur die guten Christen oder alle, die an Gott glauben, sondern alle Menschen, dass sie von einem Schöpfer stammen, das heißt, dass sie eine Familie sind. Und wir in der katholischen Kirche sprechen dann immer vom mystischen Leib. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber das bedeutet eigentlich, alle Menschen, die gesamte Menschheitsfamilie ist wie ein Korpus, ist wie ein Organismus. Und genau wie bei meinem Körper, wenn mir der Fuß weh tut, dann bin ich total schlecht drauf. Wenn ich mich freue, dann geht es meinem ganzen Körper gut. Das heißt, auf dieser Ebene, wenn ich versuche, mit meinem Leben so etwas zu tun, dass ich versuche, mit mir und mit meiner Umwelt in Frieden zu leben, denn ich habe ja auch Menschen, die zum Gespräch kommen, denen ich also versuche weiterzugeben, dann tue ich sozusagen innerhalb dieses Organismus, der gesamten Menschheitsfamilie, versuche ich etwas Positives, etwas Gutes, etwas Friedvolles hineinzugeben. Und das kommt, ich kann immer da nur Korintherbrief zitieren aus der Bibel, wenn ein Glied in diesem ganzen großen Organismus, wenn ein Glied dort etwas Gutes tut, dann kommt es allen zugute, selbst wenn sie es nicht merken. Aber das ist eine ganz tiefe geistliche Ebene, an die ich glaube. Und von daher kann ich sagen, das, was ich tue, hat eine Auswirkung auf alle, selbst wenn ich es nicht sehe.
Wenn Sie sagen, das ist etwas, woran Sie glauben, kann man das ja unterschiedlich verstehen. Das eine, man kann es ja verstehen, es ist halt ein dogmatischer Glauben, den Sie haben. Das steht in den Korintherbrief. Sie sind Katholiken, Sie glauben, was in der Bibel steht, ist ja gut. Glauben kann aber auch etwas damit zu tun haben, dass es mit einer Erfahrung von Ihnen korrespondiert. Das heißt, dass das jetzt nicht nur einfach ein dogmatischer Glaube ist, weil Sie sagen, das steht jetzt in diesem Buch und deswegen ist es so, sondern weil es innere Wirklichkeit repräsentiert, die Sie auch in Ihrer Glaubenserfahrung wahrnehmen, wenn ich das so formulieren darf. Ja. Würden Sie sagen, das, was Sie jetzt gerade sprechen, ist nicht nur etwas, wo Sie einfach sagen, okay, das steht in der Bibel, das ist so, sondern das entspricht auch einer Glaubenswirklichkeit, die auch Ihre Erfahrung, die auch der Erfahrung zugänglich ist.
Ja, ich meine, dadurch, dass ich schon jetzt sehr, sehr lange, über 3 Jahrzehnte meditiere, ist es schon so, dass es mir geschenkt, ich muss das immer so sagen, dass mir das wirklich geschenkt worden ist, dass es manchmal wirklich sozusagen die Erfahrung ist, dass ich auf einer Ebene bin, wo ich merke, ich bin mit allen in ihm, in Gott verbunden, auf eine ganz unglaublich beeindruckend, nein, das ist das falsche Wort, auf eine total friedvolle und schöne und begeisternde Weise verbunden bin, sodass ich auch weiß, das, was ich tue, hat eine Auswirkung auf die anderen. Das ist aber ein Erleben, das mit dem Verstand nicht nachzuvollziehen ist, sondern das ist eine geistliche Erfahrung und die durfte ich ein paar Mal machen und das ist sozusagen das Futter an dem Knochengerüst der Dogmatik, das Fleisch, was da dran ist, wo ich sagen kann, ich habe es erfahren, es ist mir zugesprochen worden auch, so von daher kann ich sagen, ich glaube es wirklich mit Herz, Geist und Verstand.
Jetzt, um ein bisschen nachzubohren, da gibt es eine Ebene, die kann ich ja gut nachvollziehen, zum Beispiel, Sie haben vorher gesagt, dass Ihnen ja auch die Ebene, es weiterzugeben, wichtig ist.
Ja.
Sie schreiben Bücher. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Sie bringen auch jetzt gerade ein neues Buch heraus, noch dazu ein Roman, was ja auch interessant ist, was man ja nicht unbedingt erwartet, dass von jemandem, der als Einsiedler lebt, einen Roman zu schreiben. Aber Sie geben ja auch offensichtlicherweise Interviews. Sie sind hier in einem Webcast, in einem Webradio und Sie sprechen. Und es ist ja so, wenn ich mit Ihnen spreche, und es wird wahrscheinlich auch unseren Zuhörern, Zuhörerinnen so gehen, man erfährt sie ja als Mensch. Und die Ebene, von der sie sprechen, von der inneren Ruhe, der sie sprechen und die Art und Weise, wie sie es ansprechen, hat ja auch eine Attraktion. Das heißt, ihre spirituelle Praxis drückt sich ja auch in dem aus, wie sie mit anderen über ihre spirituelle Praxis sich vermitteln. Und das macht mir Sinn. Also ich nehme auch an, dass das ja auch die Leute sind, die zu Ihnen kommen, um hier einfach auch eine Unterstützung zu bekommen, dass da ja auch diese Menschen die Gelegenheit haben, in dem Sinn an ihrem Leben teilzuhaben. Einfach indem ich jetzt mit Ihnen spreche, habe ich ja in einer gewissen Weise an ihrem Leben teil. Ihre 30 Jahre Meditation sind ja auf eine auf welcher Art auch immer, anwesend auch in dem Gespräch, das wir hier gerade führen. Ja. Sie sprechen ja aus diesem Erfahrungsraum, der aus diesem 30-jährigen, wenn ich so sagen darf, auch Dialog mit Jesus, Dialog mit Gott, sich entfaltet hat. Das hat eine Präsenz. Das macht mir Sinn. Wenn Sie sagen, Sie machen es für die Welt, klingt es für mich so ein bisschen auch, dass Sie es auch für Menschen machen, die mit Ihnen überhaupt nicht in Kontakt kommen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Selbst die Menschen, die, ich meine, ich habe ja auch Leute gehabt oder ich kenne Menschen, die sagen, also die Alte hat einen Knall, so ein Quatsch, das geht gar nicht und das spinnt und so. Und es gibt auch Menschen, die mir auf Vorträge oder auf Interviews im Radio eine Mail geschickt haben und sagen, ich verbitte mir, dass sie für mich beten. Ich glaube nicht an Gott und ich will das auch nicht und ich verbitte mir, dass sie für mich beten. Dann sage ich, okay, wenn du das nicht willst, okay, aber ich kann es trotzdem tun, weil das ist für mich etwas, was so existenziell ist, dass ich wirklich alle mit einbeziehe und keinen außen vor lasse. Selbst diejenigen, die wirklich sehr extrem Böses getan haben. Also ich versuche wirklich, wenn ich für alle bete, diese Dimension einzuhalten. Dann ist das nicht nur mein Lebensinhalt, sondern ich glaube auch, dass das eine, oder ich weiß, dass das eine Aufgabe ist, die Eremiten aller Jahrhunderte für sich entdeckt haben. Mhm. Also wir haben ja in Deutschland haben wir seit dem 4. Jahrhundert fast durchgängig in den Grenzen des heutigen Deutschlands Eremiten gehabt. Das weiß also auch kaum jemand. Ich forsche da ja so ein bisschen. Mhm. Und dass Menschen kommen, zum Gespräch, zum Rat, zum Trost suchen, das ist bezeugt, aber auch, dass sie ihr Leben als ein Gebet für alle verstanden haben, das ist auch bezeugt. Also in der Beziehung sehe ich mich in einer sehr alten Tradition.
Aber in dieser Überzeugung kommt natürlich eine gewisse Grundhaltung zum Ausdruck, die ich dann auch direkt ansprechen möchte, was natürlich eine sehr mystische Grundhaltung ist, nämlich, dass wir als Menschen auf einer gewissen Weise auch nicht getrennt sind. Also ja, wenn Sie für mich beten und ich davon weiß, habe ich eine gute psychologische Erklärung, vor allem wenn ich einen positiven Bezug zu diesem Raum habe, den Sie in diesem Dialog mit Gott aufmachen, dass es eine Wirkung hat, ja. Aber Sie sagen ja viel mehr als das. Sie sagen, dass die Mystiker der Geschichte, ja, Sie sprachen ja gerade von der eremitischen Tradition in Deutschland, die es seit dem Jahr 700 gibt, dass die und viele von denen haben wahrscheinlich vor allem in Zeiten, wo man kein Radiointerview geben konnten, so gut wie nie gesehen, dass die eine Funktion für die Gesellschaft ausgeführt haben.
Also, Sie sagten, die hatten kein Radio, aber Sie glauben gar nicht, was die Pharma, nämlich die Mundpropaganda, was die in früheren Jahrhunderten, wie stark die gewesen ist. Und wir haben schon im 4. Jahrhundert große Lebensbeschreibungen von Eremiten, zum Beispiel von Antonius dem Großen, die hier in Deutschland gelesen worden sind und Menschen hier in Deutschland, also verfasst wurde es in Ägypten und hier in Deutschland gelesen und hat hier Menschen zum eremitischen Leben geführt. Also wir meinen immer, wir sind heute so eine super tolle Informationsgesellschaft, aber in Teilen gab es das immer schon. Und das ist faszinierend mitzukriegen, wie solche Ideen aus dem oberen Nildelta in Ägypten, also von denen man noch nicht mal wusste, dass es das hier oben gab, dass diese Ideen nach hier gekommen sind und haben hier Wurzeln geschlagen. Das ist eine überaus spannende Sache. Und das ist nochmal etwas, wo ich glaube, auch wenn wir meinen, dass wir das immer alles so in Gang bringen und ja in Gang halten und vielleicht initiieren oder so, dass da etwas ganz anderes, nämlich wirklich Gottes Geist schon längst wirkt und auf anderen Kanälen und auf andere Art und Weise, die wir gar nicht so mitkriegen. Ich sage immer, der Heilige Geist, der hat so viel Tricks auf Lager, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und von daher glaube ich, dass alles das, was wir tun, ob ich nur als Eremit lebe oder nicht, dass das eine wirkliche Auswirkung hat auf alle. Aber das werden wir vielleicht irgendwann mal nach dem Tod sehen oder ich weiß es nicht. Aber das ist für mich eine, inzwischen ist das für mich eine Realität. Mhm.
Es gibt ja in der katholischen Theologie oder zumindest gab es eine jahrhundertelange Auseinandersetzung zwischen dem, was die wieder aktiver und die wieder kontemplativer ausmacht. Ja. Und wieder aktiver erklärt sich das aktive Leben und das kontemplative Leben. Übersetzt sich die, ziemlich einfach. Was sie machen, ist ja offensichtlich eine wieder kontemplativer. Und ja. Was sie gerade beschrieben haben, ist, und das haben eben auch viele eben Mystiker gesagt, dass die Vita Contemplativa entscheidender, wichtiger ist als die Vita Activa, dass die das eigentliche grundlegende Leben ist. Das hat natürlich einen radikalen Gegensatz zu unseren langläufigen Vorstellungen, auch was es ausmacht, ein guter Mensch oder ein guter Christ zu sein, weil die Vorstellung ist einfach, ja, mach was Gutes. Mach in deiner Familie, mach was mit den Flüchtlingen, mach was in der Politik, mach was. Aber die Via Contemplativa, in einer gewissen Weise kann man natürlich sagen, die machen auch was, aber der Punkt ist ja irgendwie, dass sie auf eine gewisse Weise auch was nicht machen. Was ist diese Dimension, die hier so grundlegend ist und warum ist die so grundlegend?
Also das ist das, was ich vorhin schon sagte, als wir über das Vermüllen gesprochen haben. Es kommt auf die Prioritätenliste an.
Okay.
Es kommt darauf an, was ich an die erste Stelle setze. Und man muss Vita Activa und Vita Contemplativa nicht gegensätzlich sehen, sondern ergänzend. Denn ich, dadurch, dass ich schreibe, dadurch, dass ich Vorträge halte, dadurch, dass ich Menschen zum Gespräch habe, ist das natürlich auch ein kleiner Teil Vita Activa. Mhm. Und jeder, der als Christ wirklich intensiv leben möchte, sollte auch einen Teil der Vita Contemplativa haben. Ob er nun 10 Minuten jeden Morgen meditiert oder was er da halt macht, das ist nebensächlich. Aber es kommt darauf an, dass ich den Blickwinkel ändere. Und das, was ich an die erste Stelle setze. Und da haben wir natürlich, früher wurde das sehr stark gewertet, so, also auch Ordensleute und Priester, das sind die ganz Heiligen, und alles andere so ist so eigentlich so sowas Ähnliches wie, naja, das Fußvolk, nicht der verlängerte Arm, wie man heute sagt, sondern einfach so eine Form von, naja, die dumpfe Masse, die halt eben da ist, die Schafherde. Ne? Mhm. Das sieht man Gott sei Dank nach dem Zweiten Vatikanum heute auch anders. Aber da kommt halt eben auch noch immer so unsere Tendenz zum Vorschein, etwas zu bewerten, zu sagen, das ist besser, das ist schlechter. Aber das einzig Wichtige ist, dass ich mein Leben auf Gott ausrichte. Dass ich schaue, wie kann ich mein Leben an meinen Möglichkeiten, an meinem Ort gestalten. Ob ich dann den Schwerpunkt auf aktiv oder kontemplativ, ist erstmal egal. Wichtig ist dieser Blickwinkel.
Wenn ich Sie da ein bisschen fordern darf, ich verstehe, dass das in einem katholischen Kontext einfach Sinn ergibt, aber jetzt gibt es einfach sehr viele Menschen, die schlicht und einfach mit dem Wort Gott nichts anfangen können. Ja?
Ah ja.
Hm. Mit solchen Menschen sprechend, ja, wo sie sagen, das Wort Gott sagt mir gar nichts. Wovon sprichst du eigentlich, wenn du das Gott nennst? Was würden sie da sagen? In einem Kontext, wo das in einer spirituellen und auch einer theologischen Tradition steht, hat das ja alles seinen Sinn. Aber wenn es einfach Menschen gibt und davon gibt es genügend, die sagen, das Wort Gott sagt mir überhaupt nichts, wenn du hier deinen Tag verbringst, keine Ahnung, was du hier machst. Schön, dass es dir gut dabei geht, aber was du da meinst mit Gott, keine Ahnung, wovon du sprichst. Was ist da Ihre Antwort?
Also es kommt auf denjenigen an, mit dem ich dann spreche. Aber ich habe oft junge Leute da und wenn ich deren Alltagserfahrung von Beziehung zum Beispiel aufgreife, in der Regel brauche ich nur zu fragen, hast du eine Freundin oder einen Freund und erzähl doch mal, wie ist mit dem? Dann kommt eine Dimension ins Spiel, wo Liebe, Anziehungskraft, wo etwas ist, was ich nicht steuern kann. Mhm. Ich kann nicht machen, dass der andere in mich verliebt wird. Ne, Das geht nicht. Ich kann auch keine Liebe irgendwie bei jemandem erwecken, der partout mich nicht lieben will. Ja. Also ist Liebe etwas, was ohne mein Zutun sozusagen erwächst, erblüht, was auf einmal da ist. Also wer schon mal so richtig von jetzt auf gleich verliebt gewesen ist, der weiß, wovon ich rede. Mhm. Und das ist gehört mit zu dem Geheimnis, dass in unserem Alltag, dass auch in einem nüchternen Alltag immer wieder kommt. Oder jetzt im Frühling, wenn ich sehe, wie ganz langsam die Blüten an meinem Apfelbaum aufgehen. Oder wenn ich meine Ziegen, wenn die einen Kitz bekommen, wenn ich die Geburt beobachte. Das ist ein solches Wunder. Und wir können es nur bis zu einem gewissen Grade, können wir das steuern oder hervorbringen. Ja. Letztendlich stehen wir da vor einem Geheimnis. Dieses Geheimnis, damit werden wir, wenn wir offenen Auges und offenen Herzens durch die Gegend gehen, werden wir mit konfrontiert. Und das ist ein Geheimnis, was ich nicht berechnen kann. Ich kann es nicht machen. Es ist immer da. Und es ist unendlich, wenn ich mir die Welt angucke. Und es entzieht sich immer. Es ist unberührbar. Ich nenne dieses Geheimnis Gott. Ich habe Bilder dafür. Und das ist eine Ebene, wo ich mich mit diesen Menschen treffe, weil so eine Erfahrung hat fast jeder. Mhm.
So wie Sie das schildern und wo Sie dann auch am Schluss sagen, und ich hab da auch Bilder dafür und ich nenne das Gott, das macht dann ja auch Sinn, dass um diese Dimension in die Erfahrung zu bringen, ich den Müll mal außen vor halten muss. Weil Sie sprechen ja, Sie sprechen von Dimensionen, die, wo Sie zumindest das Wort Liebe verwendet haben, Liebe ja blöd, wo Sie das in Zusammenhang mit dem Frühling, mit dem blühenden Apfelbaum, dass hier ein Geheimnis ist. Und ich nehme an, dass jeder von uns in der einen oder anderen Form, sei es in einer persönlichen Beziehung, sei es in einer Erfahrung in der Natur oder wie auch immer, dieses Aufblühen von etwas erfahren hat, das leicht übersehbar ist, wenn man einfach die Aufmerksamkeit nicht drauf lenkt, aber es zumindest verständlich ist. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bleibe bei einem Apfelbaum, ich schaue an, wie das jetzt im Frühling einfach aufblüht, dass dann wie immer man das jetzt erklärt, wie immer man das jetzt naturwissenschaftlich erklärt, was da ist, aber dass da etwas angerührt wird, was mit Liebe zu tun hat und was offensichtlich, wenn ich, und da komme ich dann wieder in die Natur, die Sie auch mit reingebracht haben, was in der Natur überall wahrnehmbar ist, wo ich ein Auge haben muss, aber wenn ich dieses Auge kultiviere, blüht da etwas auf, was zumindest das, was ich Liebe nenne, anrühre. Und dann sagen Sie, dem gebe ich einen Namen und da habe ich Bilder dafür und das nenne ich Gott. Könnte man das so umschreiben?
Ja, natürlich. Das könnte ich so sagen. Und das sind Erfahrungen, die jeder machen kann, wenn er will. wenn er versucht, einmal den Blick ein wenig zu ändern?
Weil ich würde das sogar so krass sein und sagen, dazu muss ich ja nicht einmal im traditionellen Sinn gläubig sein.
Ich habe jetzt Sie ganz schlecht verstanden. Irgendwie war da gerade eine Störung.
Okay, Sie hören mich jetzt wieder gut?
Ich glaube, Herr Steininger, jetzt sind Sie gerade weg. Ich höre Sie jedenfalls nicht mehr.
Okay, hören Sie mich jetzt wieder? Können Sie mich
hallo?
Ja,
hallo?
Ja, können Sie mich hören?
Jetzt höre ich Sie wieder, ja?
Okay, gut. Ich weiß nicht, was die Störung war, aber jetzt hören Sie mich wieder gut.
Jetzt höre ich Sie gut, ja.
Ja, also meine Frage war, das, was Sie beschreiben, dazu muss ich ja nicht einmal im traditionellen Sinne gläubig sein. Ich muss nur einfach achtsam sein, um wahrzunehmen, dass da anscheinend etwas Geheimnisvolles, ein Geheimnisvolles einfach im Sinne, dass es nicht festnagelbar ist, was mit dieser Dimension zu tun hat, die Sie auch mit Liebe umschrieben haben, wahrnehmbar ist.
Ich muss offen sein dafür.
Okay.
Ich muss offen sein dafür, für dieses Geheimnis, für Transzendenz, dass es etwas gibt, was mich kleinen Menschen und was diese Welt übersteigt. Und das denke ich, wenn ich dafür offen bin, dann komme ich eigentlich in eine Dimension, wo mir etwas aufscheint, wo ich etwas erfahren, erspüren kann von diesem Geheimnis, das ich mit Gott bezeichne.
Und Sie haben dann, das ist sehr schön, Sie haben dann gesagt, und ich habe Bilder dafür. Mhm. Könnte man Ihren katholischen Glauben auch so sagen, dass das hier einfach über die Jahrtausende von Menschen, die einfach tief in diese Realität eingetaucht sind und etwas von dieser Realität in die Welt gebracht haben, von der Sie sprechen, das auch in Bilder gebracht haben, dass wir auch ja eben in Bilder darüber sprechen können.
Die ganze Bibel ist so. Das sind alles Bilder, die Menschen gebraucht haben. Wenn ich Gott im Donner höre, seine Stimme im Donner höre, wenn ich die Liebe zwischen Mann und Frau wie im Hohen Lied mit einer Ziegenherde, die unter den Lilien weidet und so, das sind traumhaft schöne Bilder, aber ich muss sie natürlich auch verstehen. Das heißt, ich muss mich darauf einlassen und ich muss mich durch diese Bilder weiterziehen lassen auf eine Ebene, wo ich keine Bilder mehr brauche irgendwann. Mhm.
Frau Lehn, wir haben ja schon einige Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Ich darf mal eine vorlesen. Da schreibt eine Hörerin, liebe Frau Lehnen, denken Sie, dass man ein Leben vollständig auf Gott ausrichten kann, also Gott an erste Stelle, auch ohne sich in eine Klausur zurückzuziehen?
Ja, aber natürlich. Ich habe hier Bäuerinnen, die haben 4 Kinder, eine alte Oma zu Hause, einen ganzen Stall voller Kühe. Und die müssen beim Melken beten und beim Kartoffelschälen, weil sie sonst keine Zeit dafür haben. Aber sie versuchen es. Und ich finde das sehr authentisch und gut. Und es ist nicht gesagt, dass die also ihr Leben nicht komplett auf Gott ausrichten. Das ist völlig okay.
Wenn ich da einfach nachfragen darf, wenn man das so leben kann, warum entscheiden sich dann Menschen wie Sie, darüber hinauszugehen und in eine Klausur zu gehen?
Das hier ist mein Leben. Das ist meine Berufung. Das ist mein Geschenk von Gott, wo er gesagt hat, da lebst du mit mir. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Aber jeder machen, oder? Sondern jeder muss seinen Platz, seinen Ort finden und seinen persönlichen Weg.
Das klingt so, als wäre es nicht mal Ihre Entscheidung gewesen. Sondern also
naja, es ist so,
ein Geschenk. Wenn ich so frage,
es ist wirklich ein Geschenk, ja.
Ja, ein Geschenk, wo Sie vor der Entscheidung standen, es anzunehmen oder nicht.
Ja, genau. Und ich habe ja gesagt.
Aber es ist nicht so, dass jeder sozusagen dieses Geschenk bekommen muss. Es ist einfach, Sie waren einfach irgendwann konfrontiert damit, mit diesem Geschenk konfrontiert damit und mussten damit umgehen. Und Sie haben ja gesagt.
Also für mich ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch ein Geschenk bekommt, nur natürlich nicht meins. sondern sein eigenes. Und das kann völlig anders aussehen als meins.
Okay. Ich lese noch eine Frage vor von einem Hörer. Der schreibt: Ich habe die Schilderung Ihres Lebensentwurfs sehr gerne zugehört, weil Sie nicht nur mit großer Lebendigkeit und Beweglichkeit, sondern auch mit großer Natürlichkeit und Authentizität darüber sprechen, wie man sich aufmachen kann, über das Leben grundlegend in einer Weise nachzudenken und dabei zu einem Ergebnis und zu einer Praxis kommt, bei der Entsagung, Verzicht und Reduktion nicht als einen Mangel, sondern als eine Fülle aufblühen. Dass sie das Leben hat eine Bedeutung und strahlt aus, auch in Leben, die sich unter anderen Bedingungen abspielen. Danke.
Oh, schön. Dankeschön. Ja, da hat jemand etwas sehr, sehr gut verstanden.
Ich kann mich dem auch wirklich auch nur anschließen. Ich möchte jetzt noch eine Frage von einer Hörerin dazulegen. Eine Hörerin schreibt: Liebe Frau Lehnen, wenn Sie sagen, dass Gott im Zentrum Ihres Lebens steht, was für ein Gott ist das? Ist es ein personifizierter Gott? Können Sie beschreiben, wie Sie Gott erfahren? Herzlichen Dank.
Also da kann ich nur ganz klar sagen, für mich ist Jesus Christus die Mitte. Er ist mein Ein und Alles, er ist mein Leben, er ist mein Lebenspartner. Und er ist für mich wirklich Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, wie wir im Credo sagen. Und das ist für mich auch völlig ohne Zweifel.
Ich würde da trotzdem gern nachfragen, weil das eine spannende Frage ist. So wie Sie Ihr Leben hier überzeugend darstellen und auch diese, ich würde es mal mystische Liebe, die Sie hier mit zum Ausdruck bringen, darstellen. Und jetzt genau, wie Sie es auch formuliert haben, indem Sie es auch auf Jesus bezogen haben, das hat ja auch bei den Mystikern der katholischen, überhaupt der christlichen Kirche eine Tradition, diese personale Ausrichtung. Es gibt Menschen, die leben ein sehr ähnliches Leben wie Sie. Die leben es mit anderen Bildern, in anderen Traditionen, mit anderen Geschichten. Und deren Ausrichtung, ich spreche von Indien hauptsächlich, hat nicht diese personale Ausrichtung, wie Sie haben. Das ist etwas, wo da klingt etwas anders. Also viel, was Sie schreiben, auch diese Menschen leben als Eremiten, leben aus Klausuren. Aber da ist ein Unterschied. Und einer der Unterschiede, und das finde ich spannend, ist, dass das, was diese Menschen schildern, am Ende oder zumindest oft nicht diese personale Färbung hat, die von christlichen Mystikern oft ins Zentrum ihrer Liebe gestellt wird. Wie kommt es zu diesem Unterschied?
Also ich kann natürlich jetzt religionsgeschichtlich da keinen Beitrag zu leisten, weil da habe ich keine Kompetenz. Aber ich stelle ihm immer vor, dass wir nach dem Tod ein riesiges Staunen und ein riesiges Lachen einstimmen werden, weil wir sagen, meine Güte, wir haben so viel Theater gemacht und so viel Kriege geführt um den richtigen Glauben und um das Richtige und so weiter. Und eigentlich hätten wir einfach nur uns zusammensetzen sollen, hätten zusammen beten sollen, hätten jeder dem anderen seinen Glauben lassen sollen, so wie es der Dalai Lama auch sagt, weil die Begegnung oder die Beziehung zu diesem Geheimnis, zu dem, was ich Gott nenne, die ist immer persönlich, die ist immer intim, die ist immer etwas, was man wo man selber den Weg finden muss. Und wenn mir jemand sagt, ich bin Christ und erlebe danach, dann ist das gut. Wenn jemand sagt, ich weiß aber, dass mein Weg ein Hindu ist oder ein Muslim, dann ist das auch okay, weil ich glaube, dass wir uns auf einer ganz tiefen Ebene irgendwo treffen, wenn wir den Weg der Liebe und des Friedens und der Hingabe gehen und nicht des Kriegs und der Gewalt und der Ausschließung.
Wenn ich darf, direkt nachfragen darf, weil Sie es auch so formuliert haben, dass Sie sich da irgendwo treffen. Wo ist dieses Wo? Wo Sie denken,
weil die Geschichten sind oft nicht sagen.
die Geschichten sind ja wirklich ganz andere. Nein, stimmt nicht. Ganz anders ist wahrscheinlich jetzt zu krass formuliert, weil wenn man sich die mystischen Geschichten rund um die Welt und der Weltkulturen anschaut, ganz unterschiedlich sind sie auch wieder nicht. Aber sie haben schon oft auch andere Färbungen. Und trotzdem sagen dann Mystiker oft, dass sie sich auch mit den Mystikern, die ihre Erfahrungen in andere Geschichtenbetten treffen. Ist dann das einfach nur das Geheimnis?
Oder das kann stimmt man das auch. Sagen? Also wenn Sie sich den Heiligen Franziskus von Assisi angucken, und es gibt einen indischen Heiligen, ich habe den Namen leider jetzt nicht präsent, aber die haben so viel miteinander zu tun, als wären sie Brüder.
Okay.
Obwohl der eine Hindu ist und der andere Christ. Also ich glaube schon, dass es eine Ebene gibt, wo man sich trifft. Ich kann die nicht beschreiben und ich habe sie auch noch nicht in dem Maße so erfahren, das muss ich dazu sagen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Gott größer ist als unser Verstand und unsere Vorstellungen, Gott sei Dank. Und ich rechne damit, dass ich nach meinem Tod ja sehr, sehr, sehr viel staunen werde und ich freue mich darauf.
Wir kriegen auch hier noch einiges an Fragen rein. Ich lese mal noch eine weitere vor. Liebe Frau Lehnen, ich würde gerne wissen, wie Sie Gott miteinander im Dialog mit Menschen erfahren. Also nicht zwischen Ihnen und Gott, sondern Gott, der in Beziehungen zwischen Menschen lebt.
Das ist eine schwierige Frage, weil das ist etwas, was ähnlich ist wie das Verliebtsein. Okay. Es gibt dann plötzlich in einem Gespräch einen Blick von Auge zu Auge und man weiß, man denkt das Gleiche, man hat sozusagen die gleiche Erfahrung von Eintracht, von Frieden und von Übereinstimmung. Aber das sind Dinge, die man sehr schwer mit Worten, ich bin ja wirklich nicht gerade muss ums Wort ringen, aber da fehlen mir dann auch oft so die Worte, das zu beschreiben.
Aber doch ist es, und das ist ja auch etwas, was im christlichen Glauben sehr stark betont wird, dieses, zwei oder mehr miteinander
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
genau
sind,
dieses,
da bin ich unter ihnen.
Also da ist dieses Gott im menschlichen Miteinander zu finden, ja, besonders hervorgehoben.
Ja, aus dem einfachen Grund, weil wir der Ansicht sind, wir Christen, dass Gott in jedem Menschen gegenwärtig ist. Das heißt, deswegen kann ich jeden Menschen, ob er nun Christ ist oder nicht, kann ich zu jedem Menschen Bruder und Schwester sagen. Aber das ist natürlich eine geistliche Ebene, die auch bei uns in den Kirchen nicht unbedingt immer so gelebt wird. Das muss man ja dazu sagen.
Ne? Ja, das mal außen vor gelassen. Mir ist schon klar, dass wir weder in einer perfekten Welt leben, noch dass die katholische Kirche perfekt ist. Das will ich auch gar nicht besonders darauf eingehen, weil darüber kann man sich ewig unterhalten und das stimmt alles. Aber es ist auch nur bedingt interessant. Was ich aber spannend finde, gerade weil auch weil Sie sich jetzt hier auf Franziskus beziehen, Franziskus hat ja auch diese Ebene, er hat ja auch zu Vögeln gepredigt, er hat diese Ebene zu Tieren und hat sie eben auch als Brüder bezeichnet. Aber da ist etwas, wo Sie jetzt die Brüderlichkeit zwischen Menschen mit herausgehoben haben, wo Sie dem eine besondere Bedeutung gegeben haben. Hat es diese besondere Bedeutung oder ist es einfach, im Prinzip sind wir alle, damit meine ich die ganze Erde, den Kosmos, wie auch immer, Brüdern und Schwestern, oder ist da etwas, was auch wir zwischen Menschen in unserer menschlichen Existenz miteinander machen müssen, um dieses Leben wirklich in dem Sinn zu leben, wie es ihnen wichtig ist?
Also, auch wenn ich sage, dass die Geschöpfe sozusagen gleiches Recht haben auf Anerkennung oder so, aber trotzdem sind die Menschen natürlich, ein Mensch ist von meiner Art. Mhm. Er ist also das gleiche, sozusagen die gleiche Sorte Geschöpf wie alle Menschen. Und das ist nochmal eine ganz andere Verbindung als die, die ich zum Beispiel zu meinen Ziegen habe oder zu den Bäumen in meinem Garten.
Ja.
Ne? Und von daher ist natürlich da eine andere Ausrichtung, auch weil wir natürlich dadurch, dass wir Menschen sind, völlig andere Kommunikation haben. Ich kommuniziere mit meinen Ziegen auch.
Mhm.
Allerdings ist da eine Barriere, weil wir unterschiedliche Arten und unterschiedliche Sprachen sprechen. Ne? Also aber mit Menschen ist eine andere Basis, weil wir eben von der gleichen Art sind.
Fräulein, jetzt habe ich schon ein wenig die Zeit überzogen. Ich bin auch noch überhaupt nicht dazu gekommen, Ihr Buch zu erwähnen. Das möchte ich jetzt doch noch nachholen. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Eines ist jetzt gerade im März rausgekommen oder kommt jetzt im März raus. Mhm. Heißt,
ist raus jetzt, ja.
Ganz weit draußen ist ein Roman. Ich frage einfach, was möchten Sie mit einem Roman hier noch mit zum Ausdruck bringen? Und warum ein Roman?
Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu schreiben, sondern der Adeo Verlag, in dem das Buch erschienen ist, der hat mich angesprochen und hat gesagt, wir könnten uns vorstellen, und für einen Autoren ist das dann immer toll, wenn jemand vom Verlag kommt und eine Idee hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und die Intention ist eigentlich zu zeigen, dass das, was wir in diesem Gespräch auch gehabt haben, dass viele Dinge uns zumüllen und unzufrieden machen, uns eigentlich vom Wesentlichen, vom Frieden, von der Liebe, von dem wirklich guten und gelingenden Leben abziehen, und dass wir dadurch nicht dahin kommen, wo wir eigentlich hinkommen sollen. Und in diesem Roman gibt's halt eben zwei Frauen, einmal Tessa, einmal Marie. Und Tessa ist so eine junge Frau, da läuft nichts mehr rund, das ist alles schräg, ständig Streit mit dem Freund, Stress im Job. Und das ist ja eine Situation, die viele Leute kennen. Mhm. Und durch einen Zufall kommt sie zu Marie, zu der Einsiedlerin, lebt dort mit und durchläuft einen ganz intensiven Prozess, der ihr zeigt, warum es ihr eigentlich so schlecht geht.
Okay. Frau Lehnen, ich muss jetzt doch zum Abschluss kommen. Ich hätte noch einiges an Fragen, aber herzlichen Dank für diesen Einblick, den Sie uns hier gewährt haben. Ich glaube, einfach das Ansprechen dieser Dimension, von der Sie hier wirklich auch so viel zum Ausdruck gebracht haben, ist wahrscheinlich auch einer Praxisformen, die auch menschlich wichtig sind, weil sie einfach auch einfach hervorbringen, dass es, ich sag mal ganz plakativ, dass es jenseits des Mülls hier menschliche Ebenen gibt, die zwischen uns wichtig sind. Und ich bin einfach auch dankbar, dass Sie da ein Leben wählen, wo Sie das einfach in den Mittelpunkt stellen. Und herzlichen Dank, dass Sie das hier auch mit uns geteilt haben.
Ich danke für die Gelegenheit, das zu sagen.
Danke auch. Danke unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat Sie so inspiriert wie mich. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend aus Frankfurt.